Einen wunderschönen guten Tag beim Linux-Tag 2012. Wir hören jetzt einen Vortrag von Uta Kapp zum Thema Scrum und Open Source. Und ich hoffe, es wird ein schöner Vortrag. Bitte.
Dankeschön. Guten Morgen. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu dem Vortrag Scrum und Open Source. Und bevor wir loslegen und ich mich vorstelle, möchte ich ein bisschen was von euch wissen, damit ich auch weiß, was für ein Publikum ich vor mir habe. Kurze Frage, wer von euch kennt Scrum? Ah, das ist doch eine ganze Menge. Wer hat es schon mal eingesetzt selber? Super. Wer von euch programmiert selber Open Source? Und wer hat Open Source schon mal eingesetzt? Höchstwahrscheinlich alle. Und jetzt wollen wir diese Kombination aus Scrum und Open Source erforschen. Die Frage ist, warum brauchen wir das überhaupt? Open Source ist doch per se schon agil, also per se schon Scrum. Kurz zu meiner Person. Ich bin Unternehmensberaterin und ich bin Scrum-Trainerin der Scrum.org. Das ist eine internationale Firma, wo man Zertifizierung zum Scrum Master und Product Owner durchführen kann. Gucken wir uns mal das Thema an, Scrum und Open Source. Was sind hier eigentlich die Herausforderungen? Und einmal haben wir das Thema Open Innovation. Open Innovation heißt, dass wir nicht nur ein geschlossenes Team haben, was jetzt in einem geschlossenen Raum sitzt und programmiert, wie bei einem klassischen Entwicklungsteam, sondern wir wollen auch alle von außen mit einbeziehen, daran teilzunehmen. Und desto mehr Leute ihren Beitrag zu unserem Projekt leisten, desto besser. Wir haben eine ständige Veränderung und gerade Open Source Projekte sind ja, wenn es jetzt echt Open Source Projekte sind, wo auch Externe einbezogen werden und nicht nur offengelegte Quellcode, haben wir auch eine Community, die ständig was hinzufügt, eigentlich fast jeden Tag. Entweder mit Anfragen oder auch indem es Code hinzufügt und so weiter. Und damit müssen wir umgehen. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir in so einem Fall eine Transparenz erhalten und nicht ins Chaos versinken. Das ist eine der größten Herausforderungen bei offenen Projekten. Dazu brauchen wir natürlich Spielregeln. Scrum bietet uns diese Spielregeln. Was das Gute ist an den Scrum-Spielregeln, ist, dass sie weltweit schon etabliert und bekannt sind. Das heißt, wenn wir sagen, wir spielen Scrum, dann wissen wir spielen nicht Schach oder Poker, sondern wir spielen Scrum, um es mal ganz krass auszudrücken. Wir müssen uns nicht mehr darauf einigen, was das bedeutet und was wir hier tun. Und das ist natürlich bei Open-Source-Projekten, die meistens weltweit Unterstützer haben, ganz wichtig, dass wir diese gemeinsamen Spielregeln auch alle kennen. Ein weiterer Punkt, den wir beachten müssen, ist, dass wir ein Framework brauchen, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen und nicht, ich sag mal, einen starren Prozess wollen, der das Ganze erschlägt. Denn warum machen wir Open Source? Ja, auch deswegen, weil wir Freidenker sind und weil wir kreativ sein wollen. Und weil wir uns nicht unbedingt von starren Prozessen wie in großen Unternehmen eingrenzen lassen wollen. Das heißt also, wir wollen hier ein Framework haben. Und was natürlich ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist das Thema Team. Wenn wir ein virtuelles Team haben, was weltweit zusammenarbeitet, dann ist immer die Frage, ist es wirklich ein Team? Und wenn ich mir so Open-Source-Projekte anschaue, an denen ich mitgearbeitet habe, dann war es ganz oft so, dass da 2, 3 Leute sind, die arbeiten wirklich im Team zusammen und alle anderen stören eigentlich nur. Das heißt, wenn man selber mal eine Erweiterung haben möchte, eine Frage ist ganz schlimm, weil dann stört man ja. Und das heißt, es ist relativ schwierig, in dieses Team reinzukommen, weil es gar keine Strukturen dafür gibt. Warum? Stört man? Schlicht und einfach, weil es immer ungeschickt ist, wenn man gerade fragt oder eine E-Mail schreibt. Das heißt, wir brauchen irgendwie Strukturen, wo diese Kommunikation möglich wird, ohne dass das Team, das Kernteam gestört wird und dass auch ein erweitertes Team mitgenommen werden kann. Wenn wir jetzt Open-Source-Projekte entwickeln, gehen wir per se empirisch vor. Das müssen oft Unternehmen, die nach einem Wasserfallmodell arbeiten, erst lernen. Im Open-Source-Bereich habe ich noch nie ein wirkliches Wasserfallprojekt erlebt, sondern es geht per se, wir bauen was. Die meisten Open-Source-Projekte bauen alle 4 Wochen ein Release, das dann wirklich rausgeht. Also das ist so das Mindeste, manche auch öfter, sodass wir per se schon empirisch vorgehen. Hier haben wir das im Unterschied zu einem starren Prozessmanagement in Unternehmen eher damit zu tun, dass wir mehr Struktur brauchen. Im Unterschied zu den Unternehmen, die weniger Struktur brauchen. Und da kommen wir dann an die menschliche Seite. Sie sehen bei mir immer nur Gesichter mit Emotionen. Und zwar deswegen, weil bei der Softwareentwicklung der ganze Mensch dazu gehört. Wenn wir Kreativität wollen und Begeisterung, dann kriegen wir natürlich auch die Schattenseite mit den Frust und die Konflikte und mit denen müssen wir auch umgehen. Gucken wir jetzt mal das Scrum Framework an, wie es grob aussieht. Das Gute bei Scrum ist, dass es ein Framework ist, das so klein ist, dass man es auf einer Seite darstellen kann. Und da es ein Framework ist, können wir uns das auch so hinzimmern, wie wir das brauchen. Am Anfang steht auf jeden Fall immer die Vision. Die steht bei jedem Projekt, aber natürlich bei Scrum ganz besonders. Was bei einem Open-Source-Projekt meistens, ich sage mal eher schwach ist, sind die Anforderungen, der Product Backlog. So ein klassisches Open-Source-Projekt hat schon irgendwie einen Tracker, in irgendeiner Form einen Mantis-Tracker, da gibt es ja viele Tools, oder eine Plattform. Und die müssen wir jetzt organisieren. In Scrum nennen wir das den Product Backlog. Wir wollen in einem agilen Vorgehen wie Scrum das tun, was ich sag mal in einer Open Source Landschaft ganz normal ist, in Iterationen arbeiten. Der Unterschied hier ist, dass wir diese Iterationen besser strukturieren wollen. Wir wollen am Anfang planen und wir wollen am Ende eine Review durchführen und da inspizieren wir das Produkt. Jetzt werden Sie sich ja fragen, wie sollen wir das denn bei einem Open-Source-Produkt machen? Das läuft doch automatisch und wie können wir diesen Review besser kanalisieren und brauchen wir das überhaupt? Die Erfahrung zeigt, dass wenn ich den Austausch bündel am Ende von einem Sprint, am Ende von einer Iteration, dann habe ich nicht so viel Störung. Ich habe dann nicht so viel Störung von, ich sag mal, Usern, Kunden, die ja auch bei Open-Source-Produkten da sind, die vielleicht jetzt nicht so direkt sichtbar sind. Und wir wollen versuchen, möglichst direkten Kontakt zu den Nutzern zu bekommen. Denn das Nutzerfeedback, das wisst ihr alle, das ist das Wichtigste überhaupt. Und bei ganz vielen Unternehmen im kommerziellen Bereich stelle ich schon fest, der Nutzer, das unbekannte Wesen. Die Entwickler sagen, ja, wie soll ich denn wissen, was der Kunde will? Und bei Open-Source-Projekten kann es sogar noch schwieriger sein. Ich habe zwar Foren und solche Plattformen, wo eine bestimmte Kommunikation stattfindet, aber so eine direkte Kommunikation nicht. Und jetzt könnten wir dieses Review nutzen in der Form, auch für ein Open-Source-Projekt, um dieses Feedback zu bekommen. Bei der Retrospektive geht es darum, auch über den Prozess nachzudenken. Wie können wir den Prozess verbessern? Was können wir vielleicht technologisch verbessern? Wie können wir unsere Engineering Practices verbessern? Ein großes Thema ist automatisierte Testen, Qualität, wie kriegen wir das rein? Und dazu ist die Retrospektive da. Da wir jetzt in Open-Source-Projekten meistens nicht co-located sind, also in einem Raum, müssen wir das Ganze jetzt virtuell gestalten. Gucken wir uns mal das Thema Open Innovation an. Was bedeutet Open Innovation? Wenn wir das mal in Wikipedia nachschauen, dann heißt Open Innovation, offene Innovation bezeichnet die Öffnung des Innovationsprozesses von Organisationen und damit die aktive strategische Nutzung der Außenwelt zur Vergrößerung des Innovationspotenzials. Also bei Open Source haben wir per se eine Open Innovation. Ich meine, da kann vielleicht jemand anderer Meinung sagen, aber aus meiner Sicht ist es so, wenn ich nicht nur den Quellcode aus Marketinggründen offenlege, dann habe ich automatisch immer eine Community und der Sinn dahinter ist ja, dass Wissen von außen in das Projekt reinkommt, um die Innovation zu steigern. Das ist per se in einem Open-Source-Projekt passiert das, per Selbstorganisation. Ich habe noch selten erlebt, dass in einem Open-Source-Projekt zu wenig Selbstorganisation ist. Im Gegenteil, kommerzielle Projekte lernen eigentlich von Open-Source-Projekten, wie die Selbstorganisation funktioniert. Und wir haben in dem Vortrag hier vor auch gehört, wie man so eine Help-Yourself-Plattform bis auf Technologieebene bauen kann. Wenn ich möglichst viele Entwickler in ein Projekt integrieren will, dann brauche ich solche Plattformen. Und wir haben offene Plattformen wie SourceForge oder JIT oder verschiedene dieser Plattformen, die ganz offen sind, aber nicht jedes Unternehmen, das Open Source macht, möchte vielleicht seinen Quellcode und alles dort halten. Das heißt also, es müsste ja dann technisch auch so organisiert werden, dass wir virtuell unseren Scrum-Prozess durchführen können. Dazu gehören nicht nur die Quellcode-Verwaltung, sondern eben auch die Meetings und die Kommunikation, vielleicht Chats, Messaging und Ähnliches. Damit es funktioniert, haben wir im Scrum-Umfeld Rollen definiert. Wir haben den Scrum Master, der ist dafür zuständig, dass der Prozess funktioniert und dass der Prozess eingehalten wird. Das ist so ein bisschen der Peitschenschwinger. Das brauchen wir auch in einem Open-Source-Projekt, gerade wenn wir virtuell arbeiten. Wir wollen aber nicht, dass der Scrum Master zum Kümmerer wird, sondern das Team soll schon selber schauen, wie es das auf die Reihe kriegt. Aber in einem Open-Source-Projekt würde ich dem Scrum Master auch ein bisschen mehr zumuten, wenn die Teams, wenn die Mitbeteiligten sehr weit verstreut und verteilt sind. Wir haben eine zweite Rolle, das ist der Product Owner. Und der Product Owner, der ist für den Erfolg eines Projektes verantwortlich. Das ist wie so der Mini-CEO von einem Produkt. Das ist natürlich bei einem Open-Source-Projekt ganz wichtig, wenn viele Leute mitreden, dass einer derjenige ist, der als letztes bestimmt, wo geht die Reise hin. Ich sage immer, der Product Owner ist keine demokratische Veranstaltung. Ist auch nicht gut, wenn das 10 Leute bestimmen. Meistens gibt es im Open-Source-Projekt irgendwie so einen Evangelist, der da die Reise bestimmt und vorneweg marschiert. Gut, das Entwicklerteam ist automatisch bei Open-Source-Projekten multidisziplinär. Wir haben meistens sehr kleine Kernteams und die Frage ist jetzt, wie und zu welchem Maße integrieren wir externe Entwickler in das Entwicklerteam? Wann ist einer ein Kunde bei einem Open-Source-Projekt und wann ist er ein Entwickler? Das ist so eine ganz schwierige Gratwanderung. Meistens ist es so, dass einer erst, ich sag mal, einen Bug meldet und dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch mal einen Bug fixt. Und wenn er dann akzeptiert ist, dann darf er auch Teammitglied werden. Also wir haben immer so ein bisschen so einen inneren Kreis und dann vielleicht noch ein paar, die dann vielleicht sogar schon irgendwann Commit-Rechte auf dem Source-Code-Archiv haben und dann so einen äußeren Kreis, den ich vielleicht fast eher als Kunden bezeichnen würde und die wir also als Prosumenten einbeziehen. Und da müssen wir schon eine Grenze ziehen. Wir wollen ja schon bei Open Innovation die Teilhabe und das Potenzial der Leute nutzen, aber wir wollen ja nicht jeden Klugscheißer gleich zu einem Teammitglied machen. Gut. Der Product Owner Der ist auch dafür zuständig, die Release-Strategie und die Sprint-Strategie durchzuführen. Da wir hier empirisch vorgehen, wollen wir auch ein ganz klares Ziel für jeden Sprint haben. Das ist normalerweise in Open-Source-Projekten eigentlich, wenn man so liest, ganz gut definiert. Aber es ist, besser wäre es noch, auch einen Namen dazu zu schreiben. Nicht nur irgendwie eine Nummer, sondern auch ein vorstellbares Ziel dazu zu schreiben. Wenn wir so ein virtuelles Team mit Scrum führen, dann brauchen wir dafür Tool-Unterstützung. Und diese Tool-Unterstützung, da können wir uns, was wir auch bei JIT als Social Coding bezeichnen, die geht aus meiner Sicht weit über nur einen Austausch von technischen Informationen hinaus, sondern wir brauchen als Entwickler auch das Feedback von den Kunden in der Form, dass wir die Innovation in unser Produkt reinbringen können. Collaboration-Plattformen mit Wikis und so weiter sind dafür gut geeignet. Ich finde so ein Social-Network, das auch Open Source ist, wie Liferay, ganz gut zu verwenden. Da kann ich auch Plugins eintun für JIT und andere Tools und habe so alles auf einer Plattform. Ich habe ein Wiki und alles beieinander. Wir haben natürlich auch Tools wie Track oder Collaboration-Plattformen, die Open Source sind und können darüber kommunizieren. Wie machen wir das jetzt, wenn wir so einen Daily Scrum machen? Ich würde mal sagen, mit dem Daily würde ich das im Open Source Projekt nicht immer so 100% streng sehen. Es ist zwar gut, wenn sich einmal am Tag wenigstens ausgetauscht wird, aber wenn die Leute zu weit auseinandersitzen, kann das vielleicht ein Problem werden. Ich würde da mal sagen, da wäre ich jetzt nicht heiliger als der Papst, aber desto öfter ich natürlich im Team einen Austausch haben kann, desto besser kann ich auch gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Denn ich habe schon oft gehört, dass Softwareentwickler einsam vor ihrem Bildschirm hocken und ich sag mal fast so ein bisschen wie so Computersüchtige sind. Und wenn man sie dann jeden Tag abholt, dann hat das doch den Vorteil, dass sie nicht in ihrer eigenen Welt leben und vielleicht in eine ganz falsche Richtung entwickeln, sondern auch noch ein bisschen mitkriegen, was ist denn die große Zielrichtung. Für mich ist das sowas auch wie ein Abholen. Ich selber bin ja seit vielen Jahren selbstständige Unternehmerin und ich habe da auch so meine Netzwerke, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich kommuniziere, weil ich weiß, wenn ich alleine so mich nur mit meinem Bildschirm unterhalte, das geht nicht lange gut oder ich bin dann auch unkonzentriert, dann gehe ich lieber ins Kaffee trinken und ähnliches. Und wenn man dann so ein soziales Netzwerk hat, mit dem man dann chattet und skypt, dann kriegt man wieder neue Ideen und das zieht dann wieder mehr rein. Und das ist dann so ein bisschen ähnlich, wie wenn man in ein Büro geht, wo viele Leute zusammensitzen. In Open-Source-Projekten heute ist es ja oft so, dass diese Open-Source-Projekte auch von Unternehmen, ich sag mal, umgesetzt werden, sodass dann das Kernteam vielleicht in einem Unternehmen am gleichen Ort sitzt. Dann kann dieses Kernteam schon sein Daily Scrum abhalten und kann vielleicht so offen sein, über Skype auch andere einzuladen, um dann auch dieses externe Potenzial zu nutzen und vielleicht auch über den ganzen Globus verteilt. Die Frage ist natürlich, wie mache ich sowas, wenn zwei Leute in Sydney sitzen, zwei sitzen in New York und zwei sitzen in Berlin. Im Prinzip muss man das dem Team überlassen, denn nur die wissen, ob vielleicht der in Sydney sitzt, eine Nachteule ist und der jede Nacht gerne aufsteht, um zu einem bestimmten Zeitpunkt sich zu treffen, oder ob man das rotiert. Das müssen die Teams gut selber organisieren. Gucken wir uns mal hier unseren Kreislauf an. Dann haben wir am Anfang die Planung und diese Planung sollten wir auch virtuell abhalten. Wenn ich verteilte Teams habe, manche Unternehmen bestehen darauf, dass zum Planungsmeeting die Leute immer vor Ort sind für das Kernteam. Das ist bei hochvirtualisierten Teams nicht wirklich möglich. Also müssen wir uns hier auch behelfen mit Videokonferenzen, irgendwelchen Net-Meetings. Da gibt es ja heute genügend Tools, die auch kostenlos im Web zur Verfügung stehen. Am Ende, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen hier, am Ende wollen wir das Review abhalten. Und hier wollen wir ja möglichst viel Feedback bekommen. Und wir wollen das zusammen mit dem Product Owner, dem Kunden und dem Entwicklerteam durchführen. Da ist hier die Frage, wie kriegen wir den Kunden, das unbekannte Wesen, dazu, sich mit uns in einem Review-Meeting zu treffen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Open-Source-Teams, übrigens genau wie auch kommerzielle Teams interessanterweise, ihre privaten Beziehungen zu Kunden haben in Unternehmen. Das sind meistens sehr private Bekanntschaften. Man trifft sich irgendwo auf einer Messe oder jemand war mal in dem Unternehmen, das das benutzt. Und so zieht man sich seine, ich sag mal, Prototypkunden heran, die einem dann auch das Feedback geben. Denn als Entwickler müssen wir einfach wirklich wissen, was der echte Kunde braucht und nicht nur irgendwelche Proxys, irgendwelche Leute, die, ich sag mal, zwar Zeit haben, sich als Kunden zu tun, als wenn sie Kunden sind, aber nicht wirklich täglich mit so einem Produkt umgehen, sondern die wirklich Hand anlegen. Die Retrospektive, da wollen wir das ganze Scrum-Team dabei haben. Das ist normalerweise kein Problem, alle zusammenzubringen und zu überlegen, was können wir denn verbessern, was können wir technologisch verbessern und was können wir an unserem menschlichen Prozess verbessern. In einer Retrospektive sollte es nicht nur um technische Dinge gehen, sondern auch vor allen Dingen um menschlich-organisatorische. Gerade in Open-Source-Projekten sieht man immer wieder, dass irgendwelche Open-Source-Projekte sterben. Und meistens, gut, weil die Technologie sich anders entwickelt hat und andere, the winner takes it all, aber oft auch, weil das Interesse nachlässt, der Entwickler daran teilzunehmen. Weil so eine Open-Source-Programmierung ist ja auch ein Social-Event. Ich tausche mich aus, ich lerne was draus, ich möchte es selber nutzen. Und so eine Retrospektive ist auch so ein Motivationsmeeting. So die Frage zu stellen, was machen wir überhaupt, was ist der Sinn des Ganzen, was haben wir davon? Und damit diese Stabilität des Teams und damit auch des Open-Source-Produktes aufrechtzuerhalten über einen langen Zeitraum. Gut, damit bin ich am Ende meines Vortrages und möchte Sie jetzt auffordern, noch Fragen zu stellen.
Das können wir mal ja kurz machen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach zu den Mikrofonen da vorne und stellen Sie Ihre Frage in das Mikrofon, dann sehen Sie alle und die Referentin wird sich sicherlich sehr freuen, Ihre Frage zu beantworten.
Okay. Ich habe zwei Fragen. Die erste, bin ich vielleicht zu spät reingekommen. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Scrum Master und dem Product Owner so genau?
Ja, der Scrum Master ist derjenige, der für den Prozess zuständig ist. Der sorgt dafür, dass die Regeln die Scrum-Regeln eingehalten werden, aber er hat dem Team nicht wirklich Vorschriften zu machen. Das heißt, er motiviert das Team, die Scrum-Regeln einzuhalten, aber er befiehlt dem Team nicht, was es tun soll. Denn das Team ist selbstorganisierend und kann das alles alleine. Der Product Owner, der ist für die Anforderungen zuständig, und dafür, was umgesetzt werden soll im Product Backlog. Der ist auch für den Erfolg des Projektes zuständig und er ist für den Inhalt zuständig. Und hier gibt es quasi eine Teilung zwischen dem Ablauf innerhalb von Scrum, die Scrum-Spielregeln, das ist so ein bisschen wie der Croupier am Roulette-Tisch, und dem Inhalt von dem Produkt. Der Product Owner sollte normalerweise bei nicht oder bei kommerziellen Projekten auf der Seite des Kunden sitzen. Bei Open-Source-Projekten wird es meistens der Product Owner vielleicht derjenige sein, der die Idee hat und der auch die Vision aufrecht erhält und weiterentwickelt.
Aber eine Doppelrolle ist auch quasi vorstellbar, wenn nur einer mit der Idee ist. Und
so normalerweise in Projekten sagen wir, dass eine Doppelrolle nicht gut ist. Ich sehe es aber in einem Open-Source-Projekt, weil die ja meistens starten mit wenig Personen und einer Person, die der Leader ist, ganz gut, wenn das am Anfang die gleiche Person macht. Sobald das Team wächst, sollten es zwei Personen machen. Das Einfachste ist, wenn man das Team fragt, wer denn die Rolle des Scrum Masters übernimmt. Wenn der Product Owner auch Scrum Master ist, ist er eher so wie so ein Chef. Und der Scrum Master soll kein Chef sein, sondern der soll dem Team dienen, die Hindernisse auf dem Weg räumen und vielleicht auch mal dem Chef klar machen, wo die Probleme liegen im Team und dass das Team nicht ganz einverstanden ist mit seinen Entscheidungen.
Okay, das hat ja sogar Einfluss auf meine zweite Frage.
Ja.
Ich arbeite ja für in einem kommerziellen, also Custom Software, keine Produktsoftware zum Glück. Und da arbeiten wir nach Wasserfallmodell und ein Zulieferer arbeitet nach Scrum. Und der ist jetzt wahrscheinlich dann eher der Scrum Master in seinem Fall und der Kunde der Product Owner. Und der Product Owner versteht Scrum wahrscheinlich nicht. Und deswegen gibt es immer wieder Probleme zwischen unserem Release-Management, was wir nach Wasserfallmodell machen, und dem Scrum-Vorgehen von dem Zulieferer. Wie kommt man da raus?
Für das Team ist es gut, wenn der, ich sag mal, der Auftraggeber auch Scrum versteht. Wenn er das nicht tut, hindert es das Team nicht daran, nach Scrum zu arbeiten, denn den Release-Plan brauchen wir auch in Scrum. Was wir jetzt dem Kunden aber rüberbringen müssen, ist, dass wir von ihm einfordern, dass er sich einmal, vielleicht im Monat, zur Verfügung stellt für ein Review-Meeting, also für die Inspektion des bestehenden Produktes. Und dass er sich auch die Zeit nimmt, einmal, wenn wir jetzt einen Sprint haben von einem Monat, für die Neuplanung. Also wir wollen jetzt nicht, dass er was über den Zaun kippt und sagt, so in 2 Jahren komme ich wieder und dann hole ich mir das ab. Ich habe einen Festpreis mit euch. Sondern wir wollen den jeden Monat einmal einbeziehen. Und das muss man dem erstmal beibringen, dass es auch für ihn gut ist. Denn da kriegt er am Schluss das Produkt, was er braucht und nicht, ich sag mal, irgendwas, wo er dann zum Schluss feststellt, dass 2 verschiedene Vorstellungen da waren, nämlich einer von dem Entwicklerteam und einer von ihm. 30 oder ein Drittel des Erfolges eines Softwareprojektes steht in der frühen Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Team. Wenn ich am Anfang plane nach Wasserfallmodell, dann sind 65% aller Anforderungen, die ich so gestellt habe, eigentlich brauche ich die nicht. Und die meisten anderen Anforderungen werden dann auch noch 10-mal geändert. Das heißt, das Projekt verzögert sich und wird noch länger, weil es zu unklar ist.
Okay, heißt ein bisschen auch, dass man vielleicht die Leute, die nach Wasserfallmodell arbeiten, mit in das Scrum-Team eigentlich mit reinholt.
Ja, das wäre gut. Und es wäre gut, denen die Vorteile, die sie davon haben, klar zu machen. Meistens geht es ja eher um diesen Aspekt des Festpreises, der im Raum steht. Das ist ja der Hauptgrund, warum sich die Kunden dann schwer tun. Und sie meinen auch, das ist zu viel Arbeit, wenn sie alle 4 Wochen kommen müssen und ins Review bestimmen müssen, ob das alles so in die richtige Richtung läuft und ob man nicht vielleicht was verändern muss und in eine andere Richtung marschieren. Der größte Irrtum ist, dass wir am Anfang vom Projekt wissen, was wir entwickeln und dass der Kunde weiß, was er will. Er lernt das erst während dem Projekt. Ja.
Luft, mein Name. Ich habe mal eine Frage zur Kreativität in solchen Projekten. Open Source lebt ja davon, dass die Leute sehr kreativ sind und auch Codebeiträge von Außenstehenden beitragen, die dann in den Quellcode des eigentlichen Projekts einfließen, weil diese Leute einfach explizit, jetzt habe ich ein Problem und ich brauche jetzt eine Lösung dafür, passe mir das Tool oder was auch immer an und schicke dann meinen Codebeitrag dazu. Das ganze Vorgehen ist sehr kreativ und wir benutzen auch Scrum in unserem Unternehmen für größere Projekte und da hat sich herausgestellt, aber allerdings im kommerziellen Bereich, da hat sich herausgestellt, dass das Produkt-Backlog relativ schnell sehr groß wird, das Team aber nicht dementsprechend wächst, die Leute die vielen Aufgaben sehen, in den Sprint-Start-Meetings auch die Aufgaben verteilt werden, aber die Leute anfangen nur noch, die Tickets aus dem Produkt-Backlog abzuarbeiten.
Sind das dann Bugs?
Das sind Tickets, Anforderungen einfach, die an das Produkt gestellt sind. Und je länger das Projekt läuft, desto weniger Kreativität der einzelnen Teammitglieder fließt dann ein, weil die wirklich nur noch ihre Tickets abarbeiten. Da habe ich ein Problem, vielleicht haben die da eine Lösung an der Stelle.
Ja, ich nenne das immer Management by Ticketing-System. Und das halte ich für eine Katastrophe, weil wie kommen die da rein? Das ist ja so ein bisschen, oder auch Management by Dezibel, der Kunde, der am lautesten schreit, der kriegt das. Dann fehlt völlig die Strategie. Deswegen müssen wir am Anfang vom Sprint planen. Wir wollen am Anfang genau festlegen, was in dem nächsten Sprint umgesetzt werden soll. Und deswegen wollen wir auch ein Sprintziel haben, wo wir definieren, was ist das für ein vorstellbares Gewerk. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, das Planungsmeeting für einen vierwöchigen Sprint ist 8 Stunden. Das ist eine ganze Menge. Wenn wir aber da schaffen, die Hälfte von dem Waste rauszuschmeißen, also Waste sind Aufgaben, die eigentlich Verschwendung sind, weil sie nachher Features sind, die nachher kein Mensch braucht, dann haben wir unendlich viel Zeit gespart. Und deswegen sollten wir ganz strikt darauf achten, dass wir am Anfang vom Sprint immer planen. Und dann in dem Sprint genau das umsetzen, was wir geplant haben und alle warten müssen, bis der Sprint vorbei ist, bevor sie wieder neue Features reinstreuen dürfen. Wenn 4 Wochen zu lang sind und alle so lange nicht warten können, das ist auch wie so eine Risikobegrenzung, dann verringern wir den Sprint. Dann machen wir vielleicht 3 Wochen und wenn das nicht reicht, machen wir 2 Wochen. Aber 2 Wochen muss jeder Kunde mal aushalten können. Und dann planen wir neu. Oft ist es ja so, wenn man sich das als ganzes Gewerk anschaut, ist plötzlich die eine oder andere Sache gar nicht mehr wichtig. Aber ich muss es in einem Gesamtkontext betrachten und priorisieren. Wenn ich nur nach Ticketing-System abarbeite, wird höchstwahrscheinlich nicht unbedingt das drin sein, was strategisch am wichtigsten ist, sondern das, was vielleicht eine mächtige Person da reindrückt. Vielleicht hat der Chef gerade mit dem Kunden geredet und ihm was versprochen beim letzten Abendessen und das ist heute ganz wichtig. Wenn ich aber beim nächsten Planungsmeeting bin, hat das längst vergessen, dann ist es gar nicht mehr wichtig. Und so kriegen wir mehr Ruhe rein.
Unsere Meetings, unsere Sprint-Start-Meetings, unsere Planungsmeetings finden alle 14 Tage statt. Also wir haben immer eine Runde alle 14 Tage. Und dort wird schon gesehen, also pro Teammitglied werden immer bei 8 Arbeitsstunden am Tag, werden immer 6 sozusagen berechnet für seine Arbeitszeit, weil man ja immer noch andere Nebentätigkeiten hat. Aber dennoch ist doch der Zeitdruck ziemlich hoch für solchen Entwickler und er arbeitet dann das ihm zugewiesen, auch wenn er ja gesagt hat, er macht das, er arbeitet das halt ab und da bleibt dann nicht mehr viel Platz für Kreativarbeit.
Kennt ihr eure Velocity?
Bitte?
Kennt ihr eure Velocity? Wisst ihr, wie viele Aufwandspunkte ihr in einem Sprint umsetzen könnt? Das muss ich vielleicht mal erklären.
Ja, bitte.
muss mal kurz auf die Uhr schauen. Es ist so, normalerweise messen wir Personentage. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Als ich vor 25 Jahren bei der Firma Bosch war, kommt eines Morgens mein Chef ins Büro, wir waren ein Team von 4 Leuten und sagt, Uta, ab heute hast du 4 Praktikanten. Es gab so eine Schule, die hat immer so Praktikanten an die Unternehmen verteilt. Super, dann hatten wir vorher 80 Personentage die Woche und jetzt hatten wir 160, richtig? Das sagt schon mal alles aus über Personentage. In Scrum wollen wir jetzt aber feststellen, wie viel Aufwand ich in einem Sprint umsetzen kann. Das heißt, wir berechnen die Features in T-Shirt-Größen. Wenn wir also so einen Tracker haben, überlegen wir uns, ist es eine Medium-Size-Aufgabe, eine Large oder eine Small? Das ist schon deswegen wichtig. In einer Firma, die haben auch so nach Ticketing-System gearbeitet, wurde dann die Leute gelobt, die besonders viele Tickets abgearbeitet haben. Dann haben sie mir erzählt, wir haben dann immer nur die kleinen Tickets gemacht und die großen haben wir rumgeschoben wie heiße Kartoffeln. Weil wir wurden ja bestraft, wenn wir nur eine große Story umgesetzt haben. Und deswegen wollen wir jetzt festhalten, wie viel, ich sag mal, wenn wir jetzt wissen, wir haben, kriegen 5 Medium-Features unter in einem Sprint, dann ist unsere Velocity 5. Wenn wir jetzt im nächsten Sprint 10 Punkte unterkriegen, dann haben wir ja unsere Velocity verdoppelt, also unsere Produktivität verdoppelt. Und das ist so der Knackpunkt hier, dass wir nicht in Personentage rechnen, sondern in Produktivität. Und dann ist nämlich auch genug Zeit für Kreativität da, weil dann plötzlich Kreativität belohnt wird. Es wird dann auch plötzlich belohnt, wenn ich meine Effektivität steigere, zum Beispiel, dass ich Tests besser automatisiere und so weiter. Und das ist so ein Umdenken. Wir wollen nicht in Beschäftigung denken, sondern in Produktivität.
Schönen Dank.
Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt keine weitere Zeit für Fragen.
Dies ist der letzte Vortrag des Tracks, also nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen, um Fragen zu beantworten. Wir haben praktisch Open End sozusagen.
Super. Gibt es noch eine Frage? Aber ich glaube, es sind auch keine mehr da.
Das ist schön. Dann ja, einen herzlichen Dank an Ute Kapp für diesen wundervollen Vortrag. Ich hoffe, dass das vielen Leuten geholfen hat, das einfach besser zu verstehen, dieses Entwicklungsmodell. Und ich danke Ihnen sehr für diesen Vortrag. Dankeschön. Ja.